Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Session. Jetzt geht es um ein Projekt aus dem Berliner Bezirk Pankow. Da würden offene Geodaten genutzt, um die Fußverkehrssicherheit zu verbessern, mit Fokus auf Alltagswegen von SchülerInnen und alten Menschen. Der Vertrag hält Alex Seidel, OSM-Mapper aus Berlin. Viel Spaß damit.
Ja, vielen Dank und danke vor allem auch für euer Interesse an diesem Thema der Fußverkehrssicherheit. Wenn ich in den letzten Jahren auf der Foskis Vorträge gehalten habe, dann ging es da meistens um sowas wie Fahrradverkehr, um ruhenden Verkehr, also Parkraum. Und dieses Jahr will ich euch mal mit in die Welt des Fußverkehrs nehmen. Das ist ein Thema, was mich gerade vor allem im Rahmen meiner Arbeit bei Fix My City sehr beschäftigt. Fix My City ist ein Unternehmen aus Berlin, das ja digitale Werkzeuge für die Verkehrsplanung zur Verfügung stellt. Wir unterstützen vor allem Kommunen mit ja, digitalen Werkzeugen, mit Tools, mit Analysen, um Verkehrsplanungsprozesse effizienter zu gestalten, zielgerichteter und damit auch demokratischer zu machen. Und da spielt eben das Thema Fußverkehr inzwischen eine immer wichtigere Rolle und auch die Fußverkehrssicherheit. Was heißt eigentlich Fußverkehrssicherheit? Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen, Schulwegpläne. In den meisten Bundesländern sind Kommunen oder auch Schulen dazu verpflichtet, solche Schulwegpläne anzubieten. Und die Idee dahinter ist sozusagen, dass wir eine Schule haben und um die Schule herum wohnen die Kinder, die zu dieser Schule gehen. Und die sind dann auf ihrem Weg zur Schule mit bestimmten Verkehrssituationen konfrontiert. Das können Querungsstellen sein, wo man nicht besonders gut oder wo man besonders gut über eine Straße kommt, weil da zum Beispiel eine Ampel ist oder ein Fußgängerüberweg. Das können aber auch Gefahrenstellen sein, wo man den Verkehr nicht so gut einsehen kann und deswegen Eltern ihre Kinder vielleicht nicht so gerne drüber laufen lassen. Das können Abschnitte sein, wo die Autos mit Tempo 50 so an den Schülern dran vorbeifahren. Auch das muss man vielleicht nicht jedes Mal haben. Und die Idee dieser Schulwegpläne ist dann sozusagen, den Kindern so Hilfestellungen zu geben, wie sie zu ihrer Schule kommen, um sozusagen das überspitzt gesagt die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass sie da auch lebend ankommen. Und ein etwas anderer Ansatz, vielleicht auch zeitgemäßerer Ansatz, ist, das alles umzudrehen, also sich zuerst anzugucken nach dem Motto kurze Wege, kurze Beine, wo ist eigentlich so der direkteste Weg von Wohnorten zu dieser Schule und dann erst zu schauen, welche Gefahren liegen auf so einem Weg. Diese Gefahren dann auch ganz konkret zu adressieren, um die im besten Fall dann auch mit Maßnahmen, also mit verkehrsplanerischen Maßnahmen, denen begegnen zu können. Zum Beispiel können wir feststellen, ja, hier ist eben so eine Stelle, da kann man den Verkehr nicht gut einsehen, da will man eigentlich nicht über die Straße gehen, aber dann lasst uns da doch vielleicht eine Querungsstelle schaffen, damit das da eben einfacher möglich ist. Oder wenn hier an einem anderen Weg Tempo 50 an einer hochfrequentierten Schulroute liegt, dann lasst uns dort auch über ein Tempolimit nachdenken. Und solche Analysen kann man eben mit Daten, mit Geodaten sehr toll machen. Und alles, was wir dafür brauchen, ist im Prinzip ein Fußverkehrsnetz. Das ist wirklich eine erstaunlich große Herausforderung. Da werde ich gleich auch noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Wenn wir dann so ein Netz haben, wollen wir natürlich auch wissen, welche Bedeutungen haben diese einzelnen Wege dann für das Fußverkehrsgeschehen, also welche Wege werden besonders häufig genutzt und welche vielleicht auch nicht, um dann also insbesondere an den häufig genutzten Wegen Analysedaten mit diesen Wegen zu verschneiden, also zum Beispiel das Unfallgeschehen, Tempolimits, bauliche Gestaltungen von Querungsmöglichkeiten, um nur einige zu nennen, um daraus dann eben mögliche Handlungsbedarfe für die Fußverkehrsplanung ableiten zu können. Also fangen wir mal an mit dem Thema Fußverkehrsnetze. Wie kommen wir jetzt an so einen Datensatz, wo man eigentlich langlaufen kann, um den dann später sozusagen mit unserem Routing zu versehen. Wir haben letztes Jahr das gerade schon erwähnte Projekt in Pankow durchgeführt, also zusammen mit dem Bezirksamt in Pankow haben wir ein Geodatenprojekt für den ganzen Bezirk gemacht, wo wir das Fußverkehrsgeschehen analysiert haben und haben wir natürlich erstmal im Geoportal der Stadt oder des Landes Berlin geguckt, was haben wir da zum Thema Fußverkehr. Haben wir so einen Datensatz Fußgängernetz gefunden, sieht ja auch auf dem ersten Blick total super aus. Jeder Gehweg hat da so eine eigene Geometrie, also können wir eigentlich gleich mit dem Routing loslegen und stellen dann aber fest, naja, so einfach ist das nicht, irgendwas stimmt da nicht. Das ist so ein typisches Problem von solchen One-Shot-Datensätzen, die man oft in Geoportalen findet, dass sie eben mehr oder weniger so diesen Zustand zum Erfassungszeitpunkt widerspiegeln. Das heißt, hier beispielsweise zwischen diesen beiden Punkten ist ein Tunnel oder eine Straße, die war eben einfach an dem Tag gerade eine Baustelle und das heißt, bis auf Weiteres ist sie dann eben auch nicht in den Daten drin und genauso fehlen viele andere Wege. Wenn man dann auch ein bisschen genauer hinguckt, entdeckt man dann auch noch andere lustige Lücken in diesem Netz, bis hin zu hunderten topologischen Fehlern, mit denen man irgendwie umgehen muss. Ich hoffe auch, dass alle Leute, die in den letzten Jahren mit diesem Datensatz irgendwas angefangen haben, dass sie das auch gemerkt haben, denn ansonsten sind natürlich alle Analysen oder Ergebnisse, die man zum Netz erzeugt, relativ wertlos. Damit kann man natürlich umgehen, aber man könnte sich auch über alternativen Gedanken machen. In Berlin haben wir zum Beispiel so ein Detailnetz, das gibt es wahrscheinlich in ähnlicher Form auch in vielen anderen Bundesländern, weil das eben mit so einem bundesweiten Standard kompatibel ist. Das ist jetzt kein explizites Fußverkehrsnetz, aber es enthält eben auch nicht nur Kfz-Straßen, sondern auch zum Beispiel Wege durch Parks und Ähnliches. Das heißt, grundsätzlich wäre das auch für so einen Anwendungsfall geeignet. Und da entdeckt man schon relativ schnell zwei verschiedene Abstraktionsgrade, die wir hier wählen können. Wir können also einerseits jeden Gehweg auf beiden Seiten der Straße so lagegenau abbilden, aber für viele Anwendungsfälle ist es auch eigentlich gar nicht nötig. Also wenn wir uns zum Beispiel nur Fußverkehrsfrequenzen an Wegeabschnitten angucken, dann reicht es auch, wenn wir einfach nur eine Kante pro Straße haben, wie wir es jetzt hier zum Beispiel in diesem Detailnetz gesehen haben. Wo dieser Ansatz mit einer Kante pro Straße aber schnell an seine Grenzen stößt, ist es, wenn wir uns dann Querungsstellen angucken wollen. Also die gehen dann natürlich hier unter, weil wir nicht mehr exakt wissen, wo wie viele Routen über eine Straße drüber laufen. Aber ja, je nachdem, welchen Anwendungsfall man eben hat, kann auch so ein relativ einfaches Netz schon für solche Analysen geeignet sein. Und eine ganz andere Welt eröffnet dann natürlich OpenStreetMap, wenn man das möchte. Also jeder, der schon mal mit OSM gearbeitet hat, der wird wissen, welchen Möglichkeitsraum man hat, aber auch welche Fragen man da alles beantworten muss, um damit vernünftig arbeiten zu können. Gerade wenn es ums Thema Fußverkehr geht. Also wir müssen uns erstmal die Frage stellen, welche Wege sind hier eigentlich für den Fußverkehr geeignet? Wie gehen wir mit Wegen um, wo es vielleicht gar keine Informationen gibt zu Gehwegen oder zum Fußverkehr? Wie erkennen wir Verbote, Privatgrundstücke, wo man natürlich auch nicht durchrouten will? Wie gehen wir mit Straßen um, wo es einfach baulich gar keine Gehwege gibt? In Nebenstraßen kann man dann vielleicht einfach auf der Straße mitlaufen. Auf Hauptstraßen ohne Gehwegen will man das dann eher nicht machen. Wir haben verschlossene Tore, also können zumindest solche Daten auch mit einbeziehen. Was machen wir mit Trampelpfaden? Wollen wir also so einen gewissen baulichen Mindeststandard an unser Netz oder an unsere Wege anlegen? All das sind Fragen, die man dann klären muss. OSM ist natürlich auch nicht gefeit davor, Mapping-Fehler zu haben. Und insbesondere beim Thema Fußverkehr fehlen natürlich auch viele Routing-Verbindungen oder einfach Daten. Das heißt, man muss da auf jeden Fall auch investieren in dieses Netz, muss da vielleicht auch erstmal selber mappen und das ertüchtigen. Und das wird die Arbeit mit OSM wird vor allem dann spannend, wenn man feststellt, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, nicht nur beim Fußverkehr, aber hier insbesondere eben beispielsweise Gehweginformationen in OSM abzubilden. Ich habe das hier mal für ein anderes Projekt, wo wir auch Fußverkehrssicherheit analysieren, in Oranienburg habe ich das mal illustriert, welches Mosaik von solchen Modellierungsgraden wir da sozusagen feststellen können. Da gibt es Stellen, da sind die Gehwege mit einer separaten Geometrie in OSM enthalten. Es gibt andere Straßen, da ist das einfach nur ein Attribut an der Straßenlinie. Es gibt natürlich auch viele Bereiche, da fehlt einfach jede Information dazu. Dann gibt es wieder Straßen, die haben einfach die Information, es gibt hier keine Gehwege. Da muss man dann wieder gucken, Hauptnebenstraße, wie geht man damit um? Es gibt natürlich auch Straßen, die sind dazu da, dass man darauf laufen kann. Man denke so an Fußgängerzonen oder verkehrsberuhigte Bereiche. Also all das muss man dann irgendwie so zu einem sinnvollen topologischen Netz gießen. Und da hat Dustin Carlino in der OSM-Welt in den letzten Monaten oder Jahren gute Vorarbeit geleistet, hat dazu auch gerade bei der State of the Map einen Vortrag gehalten. Guckt euch den gerne mal an, wenn ihr euch dafür interessiert. Und er hat vor allem auch ein Tool gebaut, das heißt Speedwalk. Das nutzen wir jetzt auch für unsere Projekte und entwickeln, und mein Kollege Tobias entwickelt das mit ihm zusammen auch weiter, um das sozusagen in der Praxis auch anwenden zu können, um solche Fußverkehrsnetze seitengenau daraus generieren zu können. Und das gewinnt jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Schönheitswettbewerb, zumindest noch nicht, aber es ist natürlich für solche Analysen durchaus geeignet, gerade wenn man sich dann auch die Frage stellt, wenn wir gar keine Klärungsstellen haben, wo kann man dann trotzdem Annahmen darüber treffen, wo man über so eine Straße drüber gehen kann und so. Also es ist auf jeden Fall ein komplexer Prozess, aber ein lösbares Problem, auch mit OSM-Daten sowas zu machen. Und was man, wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten sollte, nur wenn man was in einem Geoportal findet, also einen amtlichen Datensatz hat, heißt das noch lange nicht, dass die Daten richtig sind. Je nach Anwendungsfall kann es sich auch lohnen, sozusagen statt solche Netze zu ertüchtigen, einfach OSM-Daten zu ertüchtigen und diese dann zu nutzen, also selber zu mappen oder Leute, die sich damit auskennen, zu beauftragen, so ein Mapping zu übernehmen. Und genau, OSM hat natürlich auch den Vorteil, dass man es immer weiter verbessern kann, dass man es auch sozusagen über die Zeit hinweg pflegen kann, beständig. Und genau, man kann natürlich auch beide Welten miteinander vereinigen. Also man kann auch offizielle Geodatensätze zum Beispiel mit OSM-Daten anreichern. Das haben wir dann beispielsweise in Pankow gemacht. Das ist natürlich auch ein Ansatz. Aber egal, was man macht, man muss auf jeden Fall damit rechnen, dass man hier sehr viel Zeit benötigt, um so ein Fußverkehrsnetz zu ertüchtigen und für den produktiven Einsatz vorzubereiten. Wenn wir das aber dann geschafft haben, also so ein zuverlässiges, gutes Fußverkehrsnetz uns gebastelt haben, dann wollen wir jetzt natürlich wissen, welche dieser Wege sind jetzt besonders wichtig für mein Fußverkehrsgeschehen. Also welche werden häufig genutzt, wo wollen wir vielleicht ja, bauliche Maßnahmen priorisieren, welche spielen eher nicht so eine wichtige Rolle und dafür brauchen wir verschiedene oder können wir verschiedene Routing-Ansätze wählen. So ein ganz anschauliches Beispiel ist das Thema Schulweganalysen. Also wir können jetzt die Wohnorte von den grundschulpflichtigen Kindern nehmen. Wenn wir sowas machen, dann machen wir das immer im Auftrag von öffentlichen Kommunen. Das heißt, wir können da auch auf adressgenaue Wohnortdaten zurückgreifen. Da sind aber auch andere Ansätze möglich, wie man sozusagen so eine Bevölkerungsverteilung aus Meldedaten, aus ja, Bevölkerungsstatistiken oder Gebäudedaten interpolieren kann. Und dann kann man eben daraus, weil die Grundschulstandorte ja üblicherweise auch kein Geheimnis sind, die direktesten, kürzesten Wege generieren. Am Anfang hatte ich gesagt, ja, wir wollen so einen Idealzustand abbilden. Das heißt, wir brauchen ja auch gar keine besonderen Routing-Parameter. Fußverkehr ist ja, was Routing angeht, sowieso eine relativ dankbare Sache, weil ein Weg ist entweder zum Gehen geeignet oder nicht. Insbesondere, wenn wir eben so einen Idealzustand annehmen wollen, uns so Umweltfaktoren eigentlich gar nicht interessieren, zumindest nicht bei dem Routing, weil wir die ja erst später sozusagen mit den Analysedaten hier hineinbringen. Und dann kann man sowas eben wunderschön machen. Man sieht dann hier, wie sozusagen aus den verschiedenen Gebieten um die Schule herum sich Schulwege vereinigen, dann zu hochfrequentierten Schulwegen werden und dann schließlich wie so ein Flusssystem irgendwann dann an der Schule münden. Das kann man auch ein bisschen komplexer machen, je nach Fragestellung, die man eben so hat. In Pankow haben wir eben so ein größeres Analysemodell entwickelt, wie man fußläufig zurückgelegte Wege von verschiedenen Altersgruppen, also vor allem von den vulnerablen Gruppen im Verkehrsgeschehen, wie man die modellieren kann. Da haben wir das Glück, dass wir in Deutschland auf eine breite empirische Basis zurückgreifen können, so aus der Verkehrsforschung, Mobilitätsberichterstattung, was so das Mobilitätsverhalten von Menschen angeht, um daraus also keine exakten Wege abzuleiten, aber zumindest Wahrscheinlichkeiten über so ein statistisches Modell zu ermitteln, welche Wege welche Rolle spielen. Also wenn wir zum Beispiel wissen, ältere Menschen legen im Mittel 3 Wege pro Tag zurück und davon einen zum Zweck der Freizeit, dann können wir ja diesem Sektor Freizeit ganz konkrete Zielorte zuweisen, zum Beispiel Grünanlagen, Cafés, Bibliotheken, um nur so eine ganz kleine Zahl zu nennen, können denen dann so, je nachdem wie wichtig die eben für diese Altersgruppe sind, so Gewicht zuordnen und dann spielt natürlich auch die Entfernung zu diesem Ort eine ganz wichtige Rolle. Auch da haben wir eine breite empirische Basis, auf die wir da aufsetzen können. Wenn ich jetzt beispielsweise zum Arzt möchte und der ist 750 Meter von meinem Wohnort entfernt, dann wissen wir, und das ist auch erstaunlich konstant über verschiedene Altersgruppen oder zwischen Stadt und Land, dass ungefähr 60% der Menschen das zu Fuß machen würden, diesen Weg zurücklegen. Im Umkehrschluss heißt das eben auch, 40% würden ein anderes Verkehrsmittel nehmen. Wenn es jetzt nicht gerade 750 Meter sind, sondern vielleicht auch noch gerade längere Wege, spielt dann der ÖPNV nochmal eine interessante Rolle, weil man dann ja wieder gucken kann, wie weit sind eigentlich ÖPNV-Haltestellen von meinem Wohnort, von meinem Zielort entfernt und dementsprechend dann auch noch solche Wege mit in das Modell integrieren kann. Und daraus ergibt sich dann eben so ein Gesamtnetz mit statistischen Aussagen zur Häufigkeit für meine einzelnen Wegsegmente. Also wir modellieren hier sozusagen Wahrscheinlichkeiten. Welche Komplexität man da ansetzt, ist eben wirklich vom Anwendungsfall abhängig. Ich hatte das ganz einfache Beispiel Schulweganalyse gezeigt. Man kann da auch komplexere Modelle entwickeln. Manche von euch denken da vielleicht auch an so irgendwelche ja, agentenbasierten Routing-Modelle oder wenn ich jetzt ÖPNV als Stichwort genannt habe, so ja, intermodales Routing, das ist eigentlich gar nicht unbedingt notwendig für so einen statistischen Ansatz, sondern man kann das auch mit QGIS-Bordmitteln super machen. Also QGIS ist ja in der Lage, einen Routing-Graphen zu bauen, da statt Zielpunkte ranzusetzen, dann kann man eben mit den eigenen Gewichtungsfaktoren, die man gesetzt hat, das für auch 10.000 oder 100.000 Wohnorte laufen lassen. Und dann ergibt sich hier so ein Modell, wie es hier auf der Folie, wie man es hier auf der Folie sehen kann. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Also wir haben jetzt sozusagen herausgefunden, welche Wege sind besonders wichtig für mein Fußverkehrsgeschehen an meinem Ort. Jetzt möchte ich das verschneiden mit Analysedaten. Was können solche Analysedaten sein? Unfallgeschehen hatte ich schon genannt, also Unfallgeschehen mit Fußverkehrsbeteiligung. Das ist ja leider ein relativ klarer Indikator, wenn es irgendwo ein gehäuftes Unfallgeschehen gibt, dass da eine Unsicherheit besteht. Da haben wir auch einen sehr guten Open-Data-Datensatz für bundesweite Unfallstatistiken, also den Unfallatlas, kann man also problemlos sich dazu ziehen. Genauso Höchstgeschwindigkeiten, also insbesondere Tempo 30, Tempo 50, das gibt es zum Beispiel bei OSM, ist vielleicht nicht immer ganz zuverlässig, aber vielleicht findet man da auch, je nachdem, wo man unterwegs ist, im Geoportal der Länder oder bei den Kommunen noch Informationen dazu. Man kann sich die bauliche Anlage von Querungsmöglichkeiten angucken, also gibt es irgendwo Ampeln, Fußgängerwege, auch das kann man hervorragend aus OSM beziehen. Da habe ich zumindest in Berlin auch die Erfahrung gemacht, dass die OSM-Daten da bei weitem besser sind als die öffentlichen Daten in den Geoportalen. Für viele Analysen ist dann sicher auch eine Differenzierung zwischen Haupt- und Nebenstraßen wichtig. Auch dafür müsste man eigentlich überall problemlos Daten finden. Und dann kann man das eben miteinander verschneiden. Unser Ziel ist es ja, Handlungsempfehlungen für die Verkehrsplanung abzuleiten. Und diese Handlungsempfehlungen, die ergeben sich jetzt nicht automatisch hier aus diesem Algorithmus, sondern was wir hier machen, ist es, Kandidaten zu erzeugen mit dieser Datenanalyse, also eine Art Bewertungsgrundlage für die Fachplanung, also die eigentliche Bewertung, ob so eine Stelle jetzt wirklich eine Maßnahme erfordert, ein Tempolimit oder eine bauliche Veränderung oder was auch immer, das ist dann wirklich Teil der Fachplanung, aber wir geben Ihnen eine Arbeitsgrundlage, um ganz zielgerichtet bestimmte Stellen angucken zu können, wo Sie wissen, das ist wichtig für den Fußverkehr, hier gibt es bestimmte Problemlagen und damit, ja, mit diesem systematischen Blick kann man das dann wirklich sehr zielgerichtet gestalten. Und worum es da letztendlich geht, ist es ja so, Indikatoren zu formulieren, die auf so eine Problemstelle hinweisen. Das können ganz verschiedene sein. Ich habe jetzt hier einfach mal beispielhaft das Kriterium ein hochfrequentierter Schulweg über eine unfallbelastete Querung genommen, wo es keine Ampeln, keine Fußgängerwege gibt. Also hier zum Beispiel mal so ein Beispiel einer Straße aus Berlin. Da ist eine Grundschule nördlich von so einer Hauptverkehrsstraße und im südlich dieser Hauptverkehrsstraße wohnt aber ein großer Teil der Schülerschaft. Das heißt, jeden Tag müssen da ganz viele Kinder über diese Straße rüber, wenn sie denn zu Fuß zur Schule wollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn es da so Gehwegvorstreckungen gibt, um die Sichtbeziehungen zu den PKWs oder zu den fahrenden Autos zu verbessern, dass so ein kleines Brainstorming unter 2-3 Fachplanern da im Bezirksamt relativ schnell auch noch andere kreative Lösungen hervorbringen würde, was man da zur Verbesserung der Situation tun könnte. Und sei es nur zum Beispiel die Anordnung von einem Tempolimit, weil an der Stelle zum Beispiel auch die Autos mit Tempo 50 dran vorbeirauschen, dass so als ein Indikator, ein anderer Indikator, der in der Praxis gerade eine relativ wichtige Rolle spielt, sind oder ist die Frage, wo verlaufen hochfrequentierte Schulwege entlang von Hauptverkehrsstraßen, wo es eben solche Tempolimits nicht gibt. Das ist vor allem in der Praxis deshalb gerade sehr interessant, weil wir vor kurzem eine Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung hatten, die es jetzt deutlich einfacher macht, solche Tempolimits anzuordnen. Also in Deutschland haben wir immer auch so das Primat des fahrenden Verkehrs, also des Autoverkehrs. Das heißt, immer wenn man irgendwie regulierend in diesen Autoverkehr eingreifen will, muss man das relativ aufwendig begründen. Und so ein hochfrequentierter Schulweg ist jetzt eben eine adäquate Begründung. Ihr kennt das ja vielleicht, dass vor vielen Schulen solche Tempo-30-Zonen zumindest tagsüber ausgeschildert sind. Aber an den Wegen, wo die Kinder eigentlich zur Schule gehen oder wo sie vielleicht auch über diese Hauptverkehrsstraßen drüber laufen, da gilt dann dieses Tempo 30 gar nicht mehr. Und das ist jetzt eben deutlich einfacher geworden mit dieser Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung und der Verwaltungsvorschriften dazu. Und das Interessante dabei ist, dass da explizit auch festgestellt wird, dass es gar nicht notwendig ist, so flächendeckende oder so aufwendige Verkehrszählungen dafür durchzuführen, was ja sowieso schwierig ist, weil wir wollen ja den Zielzustand eigentlich optimieren. Das heißt, das kann man auch noch gar nicht unbedingt zählen, weil wenn es da unsicher ist oder die Autos da schnell fahren, dann gehen da vielleicht die Kinder auch gar nicht lang. Und stattdessen kann eben auch so eine Modellierung ein juristisch haltbarer Grund sein, um so ein Tempolimit da anzuordnen. Um das nochmal zusammenzufassen, also wir entwickeln diese Indikatoren jetzt nicht durch den Algorithmus, sondern wir entwickeln eine Datengrundlage für die Fachplanung. Die können sich dann also den systematischen Blick auf das Gesamtsystem dadurch verschaffen. Wir kommen weg von Einzelmaßnahmen. Das ist ja auch so eine gängige Praxis in den Verkehrsausschüssen in deutschen Kommunen, dass sie sich Monat für Monat mit so Einzelanträgen beschäftigen, weil vielleicht wieder jemand dem Bürgermeister einen Brief geschrieben hat, dass vor der eigenen Haustür irgendwas komisch ist. So. Und stattdessen kriegen wir so einen systematischen Blick, der viele Anwendungsmöglichkeiten erleichtert. Also zum Beispiel die Priorisierung von baulichen Maßnahmen, das Anordnen von Tempolimits, was ich jetzt schon erwähnt habe, bis hin zum Thema wie Hitzeschutz. Also wir könnten jetzt auch gucken, wo laufen besonders viele ältere Menschen lang? Könnte man solche Wegeabschnitte dann nicht zum Beispiel beim Pflanzen von Straßenbäumen priorisieren und ähnliche Anwendungsfälle, die sich daraus ergeben können? Und das ist sicher ein gutes Beispiel, wie eben so eine Digitalisierung in der Planung wirklich zu einem sehr zielorientierten, auch bedarfsorientierten Planungsgeschehen beitragen kann. Damit schlage ich jetzt auch wieder so den Bogen zu Fix My City. Also wir unterstützen gerne Kommunen dabei, die diesen Wert von Daten eben für eine systematische Planung erkannt haben. Und wenn ihr da auch selber vielleicht in der Kommune unterwegs seid oder da Interesse dran habt, solche Auswertungen zu machen, dann helfen wir euch auch sehr gern dabei, also kommt da gerne auf uns zu. Und damit danke ich schon für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, sehr viel Information. Ne?
Ja.
Es gibt ein paar Fragen dazu. Wie wird die Gefahr durch Fahrräder beurteilt? Auto und Fußgänger sind gut getrennt, Fahrräder und Fußgänger sind vermischt und beschränkt getrennt.
Das haben wir tatsächlich in unseren Analysen bisher nicht berücksichtigt, aber ist natürlich auch so ein Faktor, den man damit einbeziehen kann. Gerade bei OSM lässt sich das ja auch gut, also die Führungsform des Radverkehrs gut abbilden. Das heißt, wenn wir diese Daten haben und auf OSM-Daten zurückgreifen, könnte man das auch als so einen Gefahrenindikator heranziehen. Muss man dann natürlich entsprechend bewerten und gewichten, weil Fahrräder natürlich auch eine andere Gefährdung darstellen als zum Beispiel Autos, die mit Tempo 50 auf dich zukommen.
Und jetzt vielleicht könntest du vielleicht ein bisschen mehr von deiner Erfahrung sprechen. Welche OSM-Daten sind hier besonders wichtig? Welche fehlen oft und welche davon können sehr einfach hinzugefügt werden?
Also ich habe nicht das Problem, sondern das Glück, dass ich in Berlin lebe, da haben wir sehr gute OSM-Daten. Ich habe es ja schon gesagt, Zebrastreifen oder Ampeln, da haben wir eigentlich in OSM 99% Übereinstimmung. Das ist ja auch was man mit aktuellen Luftbildern noch sehr gut nacherfassen kann. Das Fußverkehrsnetz ist dann schon eher so eine Herausforderung. Aber wie gesagt, da haben wir eben auch festgestellt, jetzt auch im Praxiseinsatz, dass es sich lohnen kann, das einfach nachzuerfassen. Also letztendlich bietet OSM alle Möglichkeiten, die man braucht. Man muss eben im Zweifelsfall einfach ein bisschen da rein investieren. Davon haben natürlich auch alle was. Das heißt, es ist eigentlich ein ziemlich gute Win-Win-Situation.
Jetzt noch eine spannende Frage. Können Straßen- und Gehwegebeleuchtung auch von Bedeutung sein, gerade für die Schulwege in den dunklen Monaten?
Genau, also Beleuchtung ist genauso ein Indikator, den man sozusagen als Analysekriterium mit einbeziehen kann. Wir haben das zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht erwähnt, auch mit Gehwegzuständen gemacht. Also wir haben dann in Pankow geschaut, zumindest in bestimmten Erhebungsgebieten, wo wir selbst auch dann Gehwegzustände in OSM erfasst haben. Wo verlaufen denn hochfrequentierte Wege für die Gesamtbevölkerung über besonders schlechte Fußwegabschnitte, um die eben auch dann in der Planung oder in den baulichen Maßnahmen zu priorisieren?
Wie gehst du mit zumeist flächig gemappten Fußgängerzonen beim Routen um? Viele Anwendungen erkennen das nicht.
Mit flächenhaft gemappten? Genau, also das würde man dann natürlich in diesem sehr aufwendigen Prozess der Gehwegnetzgenerierung entdecken, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn er sozusagen dann die Route entlang der Gebäudefassaden verläuft. Also wir haben wirklich mehrere Wochen mit diesem Prozess verbracht. Das heißt, in diesem Prozess würde man dann wahrscheinlich auch darauf kommen, dass da irgendwas nicht stimmt. Im besten Fall hat man dann natürlich auch diese technischen Routen, die da sozusagen auch als Linie dann durchführen muss, die Flächen gar nicht mit berücksichtigen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie Speedwalk damit umgeht, aber es kann auch sein, dass da die Flächen sozusagen auch erstmal ausgeschlossen werden und man dann erst später merkt, dass da vielleicht ein Loch ist. Also wir machen das dann auch so, dass wir so Feedback-Schleifen haben mit Expertinnen vor Ort, also vor allem dann mit den Verwaltungsakteuren, die sich ja vor Ort auch gut auskennen. Das heißt, wir prüfen dann das Netz. Also eigentlich ist wirklich diese Netzherstellung hier auch das so einer der wichtigsten Schritte in dem ganzen Prozess.
Und wahrscheinlich, ich könnte schon eine Antwort vermuten, aber gibt es solche Analysen als out of the box?
Sag nochmal.
Also out of the box, so fertige Analysen?
Ach so, ja, daran arbeiten wir letztendlich bei Fix My City. Also wir sind jetzt hier noch relativ im Anfangsstadium. Wir haben jetzt noch kein fertiges Produkt sozusagen, aber letztendlich ist das unser Ziel, dass man zumindest diesen Routing-Prozess und mit Speedwalk ja zunehmend auch den Netzerstellungsprozess mehr oder weniger automatisieren kann. Natürlich dann durch Tools wie Speedwalk sehr usergetrieben, also dass man Entscheidungen treffen kann, dass man den Mapping-Prozess damit unterstützen kann. Das ist natürlich sehr viel Arbeit, die man da noch reinstecken kann, aber man kann eben sehr gezielt dann schauen, wo eben noch die wichtigste Arbeit zu tun ist. Out of the box ist es natürlich schwierig, weil wir wollen ja auch ein möglichst qualitativ hochwertiges Ergebnis. Das heißt, da ist Automatisierung drin, aber auch natürlich viel menschliche Arbeit. Und sowas können wir zum Beispiel mit Tilda, was so ein Produkt ist, was wir entwickeln, wollen wir das dann später auch abdecken.
Sehr schön. Also es gibt auf jeden Fall noch viele Fragen. Ich glaube, all das können wir gerne weiter in die Mittagspause besprechen. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß noch.